Wie gesagt, werden wir morgen Abend einen Frageabend haben. Und obwohl es nicht so optimal ist, in ein neues Thema einzusteigen und dann euch hängen zu lassen, eineinhalb Tage, bevor wir das fortsetzen, werden wir das tun, zugunsten der Frageabend. Ich warne euch nochmals, heute Abend befinden wir uns am Schreibtisch. Ich werde mich wiederum in die Methodik schauen lassen, sozusagen, wie ich arbeite am Schreibtisch. Heute Abend habt ihr außerordentlich viele Unterlagen bekommen und wir werden nicht alle durchgehen, aber damit ihr wisst, was ihr da erhalten habt, ihr habt die rhetorische Struktur von dem nächsten großen rhetorischen Abschnitt des Buches, Kapitel 13, 53 bis 18, 35. Verschiedene Sätze sozusagen von einem großen Oper mit Höhepunkten, mit wir sehen wiederum, dass Matthäus sorgfältig argumentiert hier in diesem Kapitel. Und dann habt ihr, ich glaube, drei Seiten, eine Inhaltsangabe oder Inhaltsverzeichnis mit Sondergut. Wenn ich ein Blatt hätte, darf ich ein Blatt borgen, um das mit euch anzuschauen? Ihr seht, dass ich mit verschiedenen Fonts geschrieben habe hier. Was steht schief geschrieben, ist, das ist okay. Das erste Blatt ist Sondergut. Das sind wesentliche Aussagen, die nur Matthäus hat. Und ihr werdet bemerken, dass manche dieser wesentlichen Aussagen das eigentliche Thema angeben. Und dann der Begriff Skandalon. Und dann kommt das Inhaltsverzeichnis, wo Dinge, die Sondergut sind, sind doppelt unterstrichen, okay? Da erkennt ihr das. Ich meine nicht, dass jeder von euch dieses Ding auswendig lernen muss. Es wäre wirklich eine Hilfe für jemanden, der weiter lesen und studieren will in dem Matthäus-Evangelium und da wir zumindest in Salzburg Matthäus Evangelium vor uns haben, habe ich gemeint, dass wir für manche eine wertvolle Hilfe. Und jetzt mit dem Vortrag. Klaus, jetzt geht's los. Es ist schon losgegangen. Das heißt, ich habe die Kassettenhörer schon heimgesucht mit Dingen, die sie nicht angehen. In Matthäus Kapitel 11 bis 13, 52 haben wir die Strategie für die Errichtung des messianischen Reiches angeschaut. Wie Jesus Recht auf Erden zum Sieg führen wird in der Vollendung des Zeitalters. Natürlich taucht dann die Frage auf, was tut dann der verworfene Hirtenkönig in der Zwischenzeit. Was macht ihr, während das Getreide und das Unkraut nebeneinander wächst, bis zur Ernte heranreift? Wartet er nur? Was ist sein Plan? In dieser Zeit, zwischen der Ankunft des Herrn, seiner Verwerfung und Tod, seine Himmelfahrt und seine Rückkehr zum Ende des Zeitalters finden wir eine große Zeit, diese Zwischenzeit, die Zeit der Gemeinde und die große Trübsal. Und während dieser Zeit ist sein Programm, während der Gemeindezeit, ein Volk für sich aus den Nationen zu erwählen. Er ist beschäftigt mit einem riesigen Bauprojekt. und mit der Missionierung der ganzen Welt durch uns bis zur Vollendung des Zeitalters. Und eigentlich, das ist das Thema dieses Abschnitts, dieser Bauprojekt des Herrn Jesus. Beginnen wir heute Abend mit dieser markanten Stelle, die wir nur in Matthäus Evangelium finden, Kapitel 16, Vers 17. Und ich hoffe, dass ich euch nicht langweile heute Abend, wenn ich bestimmt 20 Mal sage, dieser Abschnitt ist nur in Matthäus Evangelium. Vers 17. Das Bekenntnis des Petrus. Petrus antwortet, du bist der Christus. Das steht in den anderen Evangelien. Aber jetzt fügt Matthäus hinzu, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmel ist. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus. Und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben, und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmel gebunden sein. Was immer du auf Erde lösen wirst, wird in den Himmel gelöst sein. Und dann Kapitel 18. Wiederum nur in Matthäus Evangelium. Kapitel 15, Vers 15. Wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier Zeugenmund jede Sache bestätigt werde. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Wenn er aber auch auf der Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es im Himmel gebunden sein. Wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmel ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Nur in Matthäus Evangelium. Und wenn wir jetzt heute Abend induktiv arbeiten, das heißt, wir beginnen mit dem Text selbst und möglichst ohne Vorurteile wollen wir den Text untersuchen und zu erfahren, was dessen Thema ist, Leitthema und untergeordnete Themen, fällt es uns gleich auf, dass zwei der wichtigsten Abschnitte in der ganzen Bibel über die Gemeinde Gottes sind hier in Matthäus Evangelium zu finden. Und nur in Matthäus Evangelium zu finden. Ich betone wiederum, wir sind heute Abend auf dem Schreibtisch, am Schreibtisch. Das heißt, wir arbeiten induktiv. Heute Morgen haben wir deduktiv gearbeitet. Ich habe euch einfach gesagt, was es heißt. Ich habe, aber heute Abend arbeiten wir zusammen, um zu erfahren, wie man dahin kommt, zu verstehen, was ein Kapitel oder ein Abschnitt der Heiligen Schrift sagen will. Die Rede hier in diesen Versen ist von einer Körperschaft hier auf der Erde, aber irgendwie doch im Himmel. Schwierig, oder? Sie ist auf Erden und zugleich im Himmel, zumindest stark mit dem Himmel, verbunden. Diese Körperschaft hat ein Hauptquartier, wo? Ja, dort, wo ihr Hauptquartier ist. Nicht in Rom, nicht in Brooklyn, New York, nicht in Salt Lake City, Utah, sondern im Himmel. Und diese Körperschaft, wie wir gerade gelesen hatten, handelt solidarisch in Gemeinschaft mit dem Himmel gegen Sünde. Das, womit der Himmel nicht in Gemeinschaft sein kann, kann diese Körperschaft auf Erden nicht in Gemeinschaft sein. Diese Körperschaft ist wie ein Vorposten des Himmels auf Erden, eine himmlische Kolonie in einer höllischen Welt. Und sie handelt im Auftrag Gottes. Und insofern ihre Beschlüsse gerecht sind, sind sie rechtskräftig, nicht nur auf Erden, sondern im Himmel. Stell dir das vor. Denn wir sind versammelt in dem Namen des Königs. Christus baut seine Gemeinde. Das ist sicherlich, gehört sicherlich zur wesentlichen Aussage und somit zum Thema dieses Abschnitts. Aber worauf baut Christus seine Gemeinde? Was ist das Fundament, auf dem er baut? Kapitel 6, Vers 6. Das Bekenntnis des Petrus, übrigens das Thema des Abschnitts hier in Kapitel 6, ist nicht so sehr, wer Petrus ist, sondern wer Christus ist. Die Leute fragen sich, wer der Christus ist. Und Jesus fragt die Jünger, wer sagen die Leute, dass ich bin? Sie sagen, ein großer Prophet, Jeremia oder Elia oder der Täufer auferweckt. Ihr aber, was sagt ihr? Und Petrus redet hier stellvertretend für die Zwölf. Du bist der Christus. Du bist Sohn des lebendigen Gottes. Und dies, liebe Geschwister, ist das Fundament, auf dem Petrus seine Kirche baut. Natürlich meinen viele, dass der Herr Jesus seine Kirche auf Petrus baut, denn wegen diesem Wortspiel. Und du, Simon Barjona, das ist nicht auf dein Schädel gewachsen, der Vater im Himmel hat das dir geoffenbart. Und du heißt Petrus. Fels. Und auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen. Aber andere Texte im Neuen Testament, und wir werden die Zeit nicht nehmen, heute Abend sie alle anzuschauen, aber andere Texte machen es deutlich, dass eben Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, das Fundament ist. Und Petrus samt den 12 Aposteln bildet auch ein gewisses lehrmäßiges Fundament für diese Gemeinde. Es ist etwas so, Jesus sprach etwas so, wie eine Redewendung, ein Wortspiel. Du heißt Fels, Petrus. Und auf diesem Felsen, ja, was du gerade gesagt hast, das Bekenntnis, du bist Christus, Sohn des lebendigen Gottes, werde ich meine Kirche aufbauen. Das natürlich nur in Matthäus Evangelium. Kapitel 14, Vers 33. Eine Geschichte nur in Matthäus Evangelium. Und natürlich alle vier Synoptiker oder drei der vier Evangelien reden davon, dass Jesus ging auf dem Wasser während des Sturms. Aber nur Matthäus Evangelium erzählt uns, dass Petrus auf dem Wasser ging. Und nur Matthäus erzählt uns, was der Ausgang dieser Geschichte ist. Vers 33. Die aber in dem Boot waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen, was? Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Kapitel 6, Vers 20. Nur in Matthäus Evangelium. Dann gebot er den Jüngern, dass sie niemand sagten, dass er der Christus sei. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Kapitel 17. Ja, sicherlich der lebendige Sohn Gottes. In meinem Text steht aber Sohn des lebendigen Gottes. It's okay. Kapitel 17. Oben am Berg der Verklärung sagt der Vater, dieser ist mein geliebter Sohn, auf dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Nochmals. Dann Kapitel 17, eine Geschichte, die wir nur bei Matthäus finden. Kapitel 17, Vers 24 bis 27. Jesus bezeichnet sich als Sohn des Königs, zu dem sie den Tempelsteuer bezahlt haben. Der Besitzer des Tempels bezeichnet er als König und er als Sohn des Königs, im übertragenen Sinn Sohn Gottes. Und so die Identität Christi, die Identität Jesu, eigentlich seine Gottheit, ist hier dieses Thema in diesem Kapitel. Eigentlich hätten wir das schon eingangs merken sollen. Denn das warf am Anfang dieses Abschnitts ein großes Problem an. Schauen wir Vers 53 von Kapitel 13 an. Und es geschah, als Jesus diese Gleichnisse vollendet hatte, ging er von dort weg. Jetzt ist die erste Geschichte, und wie gesagt, häufig hängt der Schlüssel des Hauses vorne oder hinten in der Tür. Und in der Bibel, in einem Abschnitt, meistens vorne. Das Problem wird schon hier aufgeworfen. Er kam in seine Vaterstadt und lehrte sie in der Synagoge, sodass sie sehr erstaunten und sprachen, woher hat er diese Weisheit und diese Wunderwerke? Ist er nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria, seine Brüder Jakobus und Josef und Simon und Judas und seine Schwestern sind auch nicht alle bei uns? Woher hat er nun dies alles? Und sie ärgerten sich an ihn. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt, in seinem eigenen Haus. Ein Problem, gleich am Anfang. In der Vaterstadt Jesu, in Nazareth, wird die Frage aufgeworfen, wer ist er? Ja, natürlich, wir wissen, wer er ist. Er ist der Sohn des Zimmermanns. Wir kennen seine Mutter. Hier sind seine Brüder. Wir kennen sie alle. Seine Schwestern sind alle bei uns verheiratet und wohnen hier. Aber wie gibt es diese Worte, die er spricht? Wo hat er das her? Wo hat er das gelernt? Und diese Wunderwerke? Er ist doch der Sohn des Zimmermanns. Seht ihr, das Problem, das Ärgernis, woran sie sich ärgern, ist die Identität Christi. Denn Sohn des Zimmermanns ist keine genügende Erklärung für seine wunderbare Lehre und seine wunderbaren Werke. Sie ärgerten sich. Das griechische Wort Skandalon, von dem unser deutsches Wort Skandal kommt. Aber es geht eigentlich nicht um einen Skandal. Skandalon, ursprünglich bedeutete das Wort der gekörterte Teil einer Falle, das Trittholz, das, was die Falle, die Schlinge in Bewegung setzt. Also wesentlicher Teil von einer Falle. Wir hatten Probleme mit Mäusen. Und bis ich gelernt habe, sehr gut das Skandalon, das kleine Dings da, zu ölen, einzufetten. Und bis wo ein kleiner Windstoß das Ding betätigt hätte, dann habe ich keine Mäuse gefangen. Und da, wo ich gelernt habe, etwas von dem Skandalon, am nächsten Tag waren wir 8 Mäuse schon los. Ein Skandalon, das, was die Falle in Bewegung bringt, ein Stolperstein, ein Hindernis, ein Gegenstand, über den man stolpert. Mein Haus wurde in der Nachkriegszeit gebaut. Und da haben sie versucht, möglichst wenig Ziegel und Raum zu vergeuden mit Gängen. Der Nachteil ist, dass man durch Schlafzimmer gehen muss zu anderen Schlafzimmern. Und ich muss gehen durchs Kinderzimmer. Manchmal um 2 in der Früh wache ich auch aus und bin irgendwie notgedrungen zu einem kleinen Zimmer, wo auch der Kaiser zu Fuß gegangen ist. Und auf einmal, da liegt er, ich sehe nichts, der Baseballschläger. Ein Skandalon. Liebe Brüder, liebe Schwester, pass mal auf, was du nennst den Baseballschläger um 3 in der Früh. Worin bestand das Ärgernis? Worüber stolperten die Menschen seiner Vaterstadt, die Dorfbewohner Nazareths? Über seine Wunder, über seine Lehre? Wie macht er das? Wir kennen ihn doch. Seine Leute sind bei uns. Die Schwestern sind bei uns verheiratet. Ich spiele Tennis mit seinem Bruder. Ich habe da dieses Haus gebaut mit seinem anderen Bruder. Der ist der Sohn des Zimmermanns. Aber dass der Sohn eines Zimmermanns die Übernatur ins Gang setzen kann, dass er reden kann von moralischen Fragen und man ist getroffen und durchbohrt im Herzen, dass er Zusammenhänge erkennt und tiefe Erkenntnisse in einfachen Sprache erzählen kann und du weißt irgendwie, obwohl du es nicht annehmen willst, das ist die Wahrheit. Wie geht das? Er ist kein bloßer Magier, denn er redet die Wahrheit. Aber dass er der Sohn Gottes wäre, dieser Sohn des Zimmermanns, Skandal, ein Stolperstein, damals für die, die ihn gekannt haben, ein Stolperstein für die Juden. Aber das Problem ist weit weg von uns in Österreich. Fragst du 90% der Österreicher, wer ist Jesus Christus, werden sie dir sagen, der Sohn Gottes. Oder? Aber Freunde, sie haben keine Ahnung, was sie sagen mit ihrer Katechismus Antwort auf die Frage. Du kannst auch einen Papagei Griechisch beibringen und einen Österreicher, dass er sagt, Sohn Gottes, auf die Frage, wer ist Jesus Christus. Aber kommst du daher und behauptest, dass es nur einen Namen unter Menschen gegeben ist, wodurch ein Mensch, die Menschen gerettet werden müssen, und dass es nur einen Weg zu Gott gibt, und das ist Jesus. Du, wie viele diese gläubige christliche Österreicher glauben dann, dass Jesus der Sohn Gottes ist, wenn sie erfahren auf einmal, was es heißt. Das ist selbst heute für unsere Leute Skandal, ein Stolperstein. Nur in Matthäus natürlich, lesen wir in Kapitel 15, von der Reaktion der Pharisäer zu der Lehre Jesu. Die Jünger kommen zu Jesus, Petrus eigentlich, und er sagt, Herr Jesus, weißt du, hast die Pharisäer ziemlich beleidigt mit deiner Lehre. Das gefällt ihnen nicht, irgendwie der, was er zwischen den Zeilen sagt, ist, Herr Jesus, könntest du nicht ein bisschen mehr Toleranz an den Tag legen und nicht so extreme Äußerungen machen? Sie ärgern sich, Skandalon, über dich. Er aber antwortete und sprach, Vers 13, jede Pflanze, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Lass sie. Sie sind blinde Leiter der Blinden. Wenn aber ein Blinder einen Blinden leitet, so werden beide in eine Grube fallen. Sie ärgern sich. Na ja, gut, sie ärgern sich. Sie sind eh nicht eine Pflanzung meines Vaters. Sie sind eine eigenständige, eigenwillige, religiöse Behörde in eigenen Ehren. Kapitel 17, Vers 24. Nur in Matthäus Evangelium. Nochmals. Eigentümliche Geschichte. Die Leute kommen zu Petrus und sie sagen, zahlt nicht euer Lehrer die Doppeldrachmen. Ich sage, natürlich, ihr zahlt seine Steuer, ohne nachzudenken, was das heißt. Das war Lösegeld. 2. Buch Mose, Kapitel 13. Das war das Geld, was jeder Mann über 20 Jahre jährlich bezahlen müsste für die Erhaltung des Tempels, aber das war ein Geld für seine Erlösung. Und überhaupt, ohne zu überlegen, wer Jesus Christus ist, dann will Petrus das Lösegeld zahlen. Und Jesus sagt, okay, Petrus, überleg mal, was du getan hast. Jesus kam zu ihm, bevor Petrus die Sache anschneiden konnte, und sagt, was meinst du, Simon? Von wem erheben die Könige der Erde Zoll oder Steuer? Von ihren Söhnen oder von den Fremden? Da er aber sagte, von den Fremden, sprach Jesus zu ihm, demnach sind die Söhne frei. Damit wir ihnen kein Ärgernis geben, geh an den See, wirf eine Angel aus und nimm den ersten Fisch, der heraufkommt, öffne sein Maul und du wirst einen Starter finden. Nimm den und gib ihnen für mich und für dich. Obwohl es nicht angebracht war, obwohl der Herr Jesus als Sohn des Königs keine Steuer zahlen müsste, und zweitens, er ist nicht erlösungsbedürftig, wird er doch so handeln, um nicht ein Skandalon zu sein. Oh, was für ein Gegensatz. Falsche religiöse Behörde in eigener Ehren? Nimmt er Rücksicht auf sie? Keineswegs. Gewöhnliche Leute. Leute, die vielleicht nicht verstehen könnten, seine Beweggründe, wo es ihnen zu hoch wäre, der Anspruch so früh, dass er Gottes Sohn war, dass sein Vater der Tempelbesitzer ist. Er wird zahlen, um kein Ärgernis zu geben. Und so wir sehen, dass Ärgernisse auch eine Hauptrolle in diesem Abschnitt spielen. Kapitel 18, lesen wir, dass wir den Kleinen kein Ärgernisse gehen sollen. Eigentlich das Thema von Kapitel 18 ist Ärgernisse und Vergebung in der Gemeinde. Wir sollen keinen Kleinen zur Fall bringen. Es wäre besser, nie geboren zu sein, beziehungsweise ins tiefste Meer geworfen zu werden, als einen Kleinen Ärgernisse geben. Und während ich das sage, denke ich an meine eigene Kindheit, begeistert von dem, was ich in meiner Baptistenkirche lernte. Ich kam in die 6. Klasse, ich erzählte von den Kinderstunden, ich habe selbst bemalt, ich habe selbst Bilder entworfen mit biblischen Themen. Und die Lehrerin hat das vor der ganzen Klasse hochgehalten und sagt, schaut mal, Kinder, was für ein Stumpfsinn der kleine Fred malt. Und jeden Tag las sie uns der Bibel. Sie las die Geschichten von den Wundern, vorzüglich. Sie las, dass zum Beispiel aus der Sturm auf dem See war, dass der Herr Jesus irgendwie mit einem Stab Öl wahrscheinlich gestreut hat und es hat ein bisschen die Wellen geglättet in der Nähe des Bootes. Die Brotvermehrung war ein einzigartiges Wunder. Jesus war so freigebig. Jeder hatte Angst, sein Lunchpaket rauszuholen an dem Tag, denn er musste dann teilen mit seinen Nachbarn. Jesus holte sein Lunchpaket raus und teilte seine paar Fische und Brote mit. Und das brachte die ganze Volksmenge in Bewegung, Sie haben alle ihr Lunchpakets mitgeteilt und zum Schluss, es waren 12 Körbe voll Brot. Und das hat sie mit einem in der 6. Klasse Volksschule getan. Ich sage dir, sie brachte mich zum Fall. Ich hatte gar kein Interesse an die Bibel, bis viel später in meinem Leben. Es wäre besser, dass Frau Carlson nie geboren wäre oder dass ein Mühlstein um ihr Hals gebunden wird und sie in das tiefste Meer gerufen wird. Die hoch angesehene Mitglied von der First Baptist Church in El Dorado, Arkansas. Aber wiederum und jeden Tag in unseren Schulen, in verschiedenen Vereinen werden Kinder systematisch zu Fall gebracht. Skandal. Vers 7. Nur in Matthäus Evangelium wiederum andere Menschen zum Fall bringen. Vers 8. Du kannst sogar Ärgernisse, Anlass zur Sünde. Skandalon, das gleiche Wort. Leider, unser moderne revidierte Eberfelder möchte das Deutsch so schön bringen und verbirgt so oft, was der Text eigentlich sagen will. Wiederum, Skandalon. Anlass zur Sünde oder Ärgernis. In unsere eigenen Persönlichkeiten gibt es Schwächen, Neigungen. Und wir müssen sorgfältig mit ihnen umgehen. Sie könnten uns endgültig zum Fall bringen. Sie könnten unser Leben zerstören. Kapitel 6, Vers 23. Nur in Matthäus Evangelium. Petrus konfrontiert mit dem Kreuz, will das Skandalon des Kreuzes umgehen. Am Anfang redete er von der Kardinalwahrheit, von dem Fundament der Kirche selbst, die Gottheit Jesu Christi. Als Menschen mit dieser Wahrheit konfrontiert wurden, nahmen sie Anstoß dran. Sie stolperten über den Kardinalskandalon, den größten Stolperstein, dass ein Mensch auf dieser Erde Gott ist. Jetzt ist es Petrus klar, wer Jesus Christus wirklich ist. Er ist der Christus, der Sohn Gottes. Und dann stolpert Petrus über den anderen Aspekt des Skandalons. Das Kreuz. Er nimmt den Herrn beiseite und tadelt ihn und sagt, Herr, du bist zu lange in der Sonne gestanden. Du redest so dumm jetzt, Herr, hör auf. Jesus sagt, geh hinter mich, du bist mir ein Skandalon. Denn du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was der Mensch ist. Er stellt sich zwischen Jesus in dem Kreuz und er wird Jesus Christus zum Ärgernis. Aber oh, was für ein großes Thema haben wir heute gestreift. Dass ein Mann mit zwei Beinen auf dieser Erde behauptet, er wäre Gottes Sohn, das ist für einen Jude unvorstellbar. Und der nächste Aspekt ist heller Wahnsinn, dass der Christus einmal gekommen, muss gekreuzigt werden. 1. Korinther Kapitel 1 und Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die errettet werden, ist es Gottes Kraft. Vers 22, und weil den Juden Zeichen fördern, und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus ausgekreuzigt, den Juden ein Skandal und den Nationen eine Torheit, den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Wahrheit. Denn das törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Hier in diesem Herzenabschnitt von Matthäus Evangelium begegnen wir eigentlich das Herz der Sache. Gottes Kirche, wonach er sich gesehnt hat in aller Ewigkeit, dessen Grundlage die Gottheit, die volle, unverfälschte, unverwässerte Gottheit Jesu Christi, der gekommen ist auf diese Erde, um gekreuzigt zu werden. Unbegreiflich für einen Griechen. Ein Ärgernis. Zum Spucken. Zum Kotzen. Zum Bekämpfen. Für einen Juden. Und wenn wir schon von Petrus reden, ist es dir vielleicht aufgefallen, dass er immer wieder hier Erwähnung findet. Kapitel 14, Vers 22 bis 23, ist eine Geschichte, die wir lesen auch bei den anderen Evangelisten. Die Geschichte von der Seenot und Jesus wandelnd auf dem Wasser während der Seenot, um die Jünger zu retten. Aber nur Matthäus erzählt die Episode, wann Petrus selbst auf dem Wasser ging. Und sein Bekenntnis, ihr Bekenntnis, ist nur bei Matthäus zu finden: Wahrhaftig bist du der Sohn Gottes. Und so Petrus hier taucht auf einmal auf in Matthäus, als einzelner Berichter daraus. Kapitel 15, 12 bis 14. Die Geschichte, wo die Pharisäer ärgern sich, ist wiederum nur in Matthäus gefunden. Und er fügt hinzu, auch in Vers 15, Petrus aber antwortete und sprach zu ihm, deute dieses Gleichnis. Es war Petrus, der um weitere Erläuterung gebeten hat. Kapitel 16, Vers 13 bis 28, der Sohn des lebendigen Gottes, dass Petrus das Bekenntnis als Sprecher für alle zwölf, dass er hinzufügt, Sohn der lebendigen Gottes, und dass er bekommt eine besondere Rolle in der Kirche Gottes, ist wiederum nur bei Matthäus zu finden. In Vers 23, ich wiederhole mich etwas, aber ich möchte Petrus anschauen, sehe diese gleichen Texte unter einem anderen Gesichtspunkt. Nur Matthäus berichtet, dass Petrus derjenige war, der der Herr beiseite nahm und ihm zur Skandalon wurde. Ein Skandalon wurde. Kapitel 17, 1 bis und folgendes, ist die Geschichte von drei auserwählten Aposteln, die die Verklärung unseres Herrn auf dem Heiligen Berg erleben durften. Es war Petrus, der machte dem Herrn die Empfehlung, dass sie drei Heiligtümer da bauen, ein für Jesus, ein für Mose, ein für Elia. Diese Torheit rief den Protest des Allmächtigen hervor, dieser ist mein geliebter Sohn, vergiss Mose, vergiss Elia, ihn hört. Halt dein Goschen, Petrus, ist was kam aus dem Himmel. So eine Torheit, was du redest. Es ist manchmal nicht so schlimm, wenn man einen Blödsinn sagt in der Bibelstunde, denn die Korrektur ist meistens lehrreich für alle. Vers 24, nur in Matthäus. Die Geschichte von dem Tempel, von der Tempelsteuer war eine Torheit von Petrus. Dass Jesus, der Sohn des Königs, Steuer zahlen sollte, dass er Erlösung bedarf, das ist eine Torheit. Aber ist es nicht wahr, so oft lernen wir erst recht, wenn wir in aller Öffentlichkeit einen Blödsinn machen? Kapitel 18, Vers 10 bis 35, nur in Matthäus Evangelium. Petrus ist derjenige, der fragte, wie oft muss ich meinen Brüdern vergeben? Ist es nicht auffallend, dass Matthäus uns diese Gestalt von allen Jungen herausholt, Petrus der Erste, wie er uns vorgestellt hat in Kapitel 10. Und auf einmal haben wir immer wieder zu tun mit der Kirche Gottes, mit der Gottheit Jesu Christi, mit einem Skandalon, der das ist, und mit diesem Petrus. Lass mich versuchen, das Thema dieser Kapitel zusammenzufassen. Vielleicht kann man das anhand eines Abschnitts tun. Das Bekenntnis des Petrus. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist nur in Matthäus. Auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen. Der Bau der Kirche nur in Matthäus. Und Petrus, das hat dir nicht Fleisch und Blut, dir gesagt. Mein Vater hat es dir geoffenbart. Wie offenbarte der Vater diese fundamentale Wahrheit dem Petrus? An der Stelle ist Petrus dagestanden, so irgendwie, weißt du, wie meine Kinder manchmal dastehen? Sagt Hans-Peter, hä? Und auf einmal wusste er, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes? Oder war es im Traum, dass Gott gekommen ist und Gott sagt, Petrus? Ja? Petrus? Ja? Ich bin Gott. Oh. Weißt du was? Hä? Jesus ist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ist es so geschehen? Oder ist es nicht viel mehr, wenn du den Abschnitt liest? Petrus bei Jesus in einem Boot am See unterwegs, konfrontiert mit einer unerwarteten Frage, zahlt er Steuer in einem Selbstverständnis? Zahlt der Steuer. Und im Leben, in den Erfahrungen mit Jesus Christus, in seinem Alltag, Gott überzeugte ihm, wer Jesus Christus wirklich ist. Das ist das Thema des Abschnitts. Die Gottheit Jesu Christi, die Gemeinde und Petrus. Geschichten über die erste Jünger und wie sie endlich zu der Überzeugung kamen, dass Jesus Christus Gott Fleisch geworden ist. Und nicht ein bloßer Sohn eines Zimmermanns. Er ist mehr als Zimmermann. Er ist mehr als Lehrer. Er ist mehr als Prophet. Er ist Gott. Oh, du glaubst es eh. Oh, wir brauchen nicht Matthäus 13 bis 18 lesen dann. Du weißt eh, Jesus ist Gottes Sohn. Wie weißt du das? Oh, es steht in der Bibel. Ja, gut. Es ist ein guter Grund zu glauben, dass Jesus der Christus ist. Aber ich sage euch was, das stand nicht in der Bibel der ersten Jünger. Und das ist nicht wie sie herausgefunden haben, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und ich glaube, wenn wir einer noch gottloseren Zeit entgegeneilen Und wenn die Finsternis um diese Welt mehr und mehr, diese Welt mehr und mehr umschließt, es wäre nicht schlecht, eine ganze Palette von Gründen zu haben, zu glauben, dass Jesus der Christus ist. Denn Freunde, das ist die Wahrheit, die in Zukunft bekämpft wird wie nie zuvor. Denn unsere Zeit wird gipfeln in einer Zeit, wo einer sich Gott als Gott selbst ausweist und erhebt über alle Dinge. Jesus ist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ja, hättet ihr eine Viertelstunde hin und wieder in den nächsten zwei Tagen, wäre es nicht schlecht, die Kapitel zu lesen und dich in der Stelle des Petrus zu versetzen und zu überlegen, was Gott dir über den Sohn Gottes sagen will. Hier ist ein Blatt, das ihr habt fotokopiert. Die rhetorische Struktur, ein Versuch zumindest, das darzustellen. Vier große Abschnitte. Ich habe ein bisschen weiter gearbeitet hier und bin zu anderen Ergebnissen gekommen, aber das ist nicht wesentlich. Beachte hier diese rot gezeichnete Aussagen über Skandalon. Ich habe versucht, einfach, wie ich das aufgebaut habe, die Parallelen und die Themen zu unterstreichen. Die Männer von der Vaterstadt des Herrn nehmen Anstoß an den Sohn des Zimmermanns. Wir sehen im ersten Abschnitt auch die Pharisäer ärgern sich über seine Lehre. Das war auch das Problem hier, seine Werke und seine Lehre. Es wäre interessant, diese zwei Geschichten näher nebeneinander zu sehen. Warum stehen sie nebeneinander? Schau diese Geschichte 3 hier und diese Geschichte hier nebenan. Das ist die Brotvermehrung, Speisen der 5000 Männer. Und nebenan die Brotvermehrung, die Speisung der 5000 Männer. Und, was sagt ihr? 5000, 4000. Und es wird gesagt, von 5 Brote werden 5000 gespeist und 12 bleiben übrig. Bei 7 werden 4000 und 7 bleiben übrig. Irgendwie das Ganze scheint eine Parallelität zu haben, aber dann hier wird es richtig interessant. Eine Frau, ihre Tochter und ein König. Die Königin benutzt ihre Tochter, um den König zu beeinflussen, etwas zu tun, was er nicht tun wollte. Er gab ihr das, worum sie gebeten hat. Den Kopf von Johannes dem Täufer auf eine silberne Tablette. Aber hier, eine Frau, ihre Tochter und einen König. Und die Frau benutzt ihre Tochter, den König zu zwingen, etwas zu tun, was er scheinbar nicht tun wollte. Ihre Tochter heilen. Aber was tut er dadurch, dass er tut, als ob er sie nicht heilen will? Er bringt die Frau zu dem Bekenntnis, dass sie ein unreiner Hund ist, dass sie Errettung bedarf, dass sie vor Gott nicht bestehen kann, und sie hat geglaubt an Jesus. Und er gab ihr, was sie wollte. Eine Frau benutzt ihre Tochter, um Jesus, den König, zu zwingen, ihren Willen zu tun. Es wäre recht interessant, nicht nur die rhetorische Einzelheiten,
sondern die eigentlichen Themen, diese zwei Geschichten nebeneinander zu sehen. Hier ist eine interessante Geschichte. Hier stellt Jesus die Frage, oder hier ist die Frage der Tempelsteuer. Es ist eine Erlösungssteuer.
Und aus 2. Buch Mose Kapitel 30, im griechischen Alten Testament, wird eine bestimmte griechische Formulierung benutzt für diese Erlösungssteuer. Hier.
In dieser Geschichte stellt Jesus die Frage, was wird ein Mensch geben als Lösegeld für seine Seele? Das ist genau das gleiche griechische Formulierung. Die Frage ist die Erlösung der Menschen. Das Leben gewinnen, das Leben verlieren. Und die ganze Frage meiner Erlösung.
Wer wird sein Leben als, was wird er als Lösegeld geben für sein Leben? Und die Antwort ist hier. Jesus bezahlt das Lösegeld für Petrus. Er konnte es nicht selber bezahlen. Es führt zu weit. Hätten wir jetzt eine Stunde, könnten wir dieses Kapitel unter diesen Gesichtspunkten näher anschauen. Aber wir haben heute Abend keine Stunde. Vielleicht nur euer Appetit ein bisschen anregen, dass ihr dieses viele Blätter einmal daheim in aller Ruhe anschaut. Gut so.